Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit David Ruetz. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie leiten die weltgrößte Tourismusmesse, die ITB in Berlin, die internationale Tourismusbörse. Die ist traditionell immer im März. Wo waren Sie zuletzt im Urlaub und wann?
Also ganz traditionell in Deutschland, auf Rügen an Ostern mit der Familie.
Was haben Sie da Neues entdeckt?
Ganz spannend, wir haben uns die Siedlung Prora angeguckt, die ja von den Nationalsozialisten als Kraft durch Freude Sommerbad gebaut wurde. Und wir haben uns angeschaut, was aus den Ruinen geworden ist. Es gibt jetzt ein Hotel, es gibt viele Eigentumswohnungen, aber es gibt auch noch eine großartige Ruinlandschaft, die eingezäunt ist, sehr überwuchert und die so ein bisschen von dem Nicht-Charme der 30er Jahre zeugt.
Es heißt ja auch, dass die Deutschen mehr im eigenen Land reisen. Wenn man jetzt auch mal die geopolitische Lage nimmt, America first, ist das so etwas, was in der Reisebranche spürbar ist?
Also den Trend, dass jetzt die Leute nicht nach Amerika reisen, können wir so nicht bestätigen. Amerika war und wird immer ein Reiseziel insgesamt sein, egal welcher Präsident da im Weißen Haus sitzt. Das hat aber mit anderen Faktoren zu tun. Vielleicht mit der Freiheit, mit den anderen Möglichkeiten und auch mit den Attraktionen. Aber es ist schon so, dass wenn es mal politisch irgendwo hapert, dass man sich dann vielleicht wieder auf erdgebundene, kürzere Strecken beschränkt.
Und gerade treffen sich Kim Jong-un und Donald Trump in Singapur. Sie haben, glaube ich, mit der Kollegin, wir hatten eben Vorgespräch kurz drüber gesprochen, in Singapur gesprochen. Was verspricht sich Singapur von diesem Treffen dort?
Wir glauben, dass Singapur etwas seine Reputation als Standort für politische Gespräche damit aufbessern möchte. Es sieht auch so aus, als würde Singapur einen Großteil der Kosten von 20 Millionen Singapur-Dollar übernehmen.
Ja, weil das Hotelzimmer kann Kim Jong-un angeblich nicht bezahlen, heißt es.
Ja, das würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Wir selber wissen, dass es sehr viele Hotelzimmer gibt in Singapur und sehr schöne und dass die Hoteliers da sehr flexibel sind. Wir machen ja auch eine Messe seit einigen Jahren in Asien.
Aber das heißt, die Kosten werden dann tatsächlich vom Steuerzahler gezahlt
dafür? Das sieht so aus. Davon müssen wir ausgehen.
Ist es ein Trend, auch Singapur, was sich jetzt gerade eben auch aufstellt, politisch?
Ich glaube eher, dass die kleineren Stadtstaaten eben wie Singapur und andere sich dadurch stark machen können, dass sie so eine Kombination von Business und Leisure, wie man im Jargon sagt, Leisure Parade, also Leisure und Corporate Tourism, weiterentwickeln können. Viele Leute sind in der Vergangenheit aus Geschäftsgründen dorthin geflogen und sollen dazu animiert werden, dass sie ihre Familien eben auch mitbringen. Ja, ich denke an das Marina Bay Sands, dieses Riesenhotel mit dem Pool auf dem Dach, an Sentosa, an die Attraktionen im Umland. Und das ist eine Bestrebung, gerade dieser Destination, das zu kombinieren.
Also es auch attraktiver zu machen für die ganze Familie. Die ITB hat jedes Jahr ein Partnerland. Mecklenburg-Vorpommern war das erste Partnerbundesland der internationalen Tourismusbörse im März. Bekommen Sie als Leiter der Messe mit, ob sich das jetzt schon in den Zahlen, in den Übernachtungszahlen bemerkbar macht?
Natürlich hat das eine längere Vorlauf- und Nachlaufzeit. Wir haben zunächst eine Medienresonanzanalyse gemacht und herausgefunden, dass etwa 1 Milliarde Kontakte weltweit dadurch generiert werden konnten, dass eben Mecklenburg-Vorpommern so eine unglaublich tolle Medienarbeit gemacht hat.
Kontakte bedeutet?
Das heißt, 1 Milliarde Leute sind in Kontakt gekommen mit der Botschaft, mit irgendeiner Botschaft. Es gibt Mecklenburg-Vorpommern, es gibt Küste, es gibt Seen, es gibt Schlösser und Herrenhäuser, es gibt Festivals. Das ist eine Urlaubsregion, wo es sich lohnt zu leben. Also das Spannende ist, glaube ich, dass ein Bundesland sich wie in einem großen Orchester eben als Solist darstellen kann. Ja, die ganze ITB hat 186 Länder und jeder versucht, sein Instrument so gut wie möglich zu spielen. Deshalb haben wir dieses Partnerlandkonzept, um diesem Solistengedanken Raum zu geben.
Und das war ja, glaube ich, auch sehr aufwendig. Allein 100 Strandkörbe wurden dorthin gestellt. Sogar der legendäre vom G8-Gipfel aus Heiligendamm soll dabei gewesen sein. Also es muss ja auch etwas fürs Auge hergeben, so entstand dann.
Ich glaube, dass es gelungen ist, dass die Mecklenburg-Vorpommern Leute insbesondere den Erlebnischarakter herausgestellt haben. Jeder Strandkorb hatte eine Geschichte. Der hatte so ein kleines Fähnchen, wo dran stand, wo der herkam, wo der produziert wurde, wo der normalerweise steht. Und die Leute, die sich da reingesetzt haben auf der Messe und mal eben Zeit verbracht haben, die haben dann ein Stück von dieser Geschichte mitbekommen.
Wie wichtig ist der Erlebnisfaktor auf der Messe?
Es gibt verschiedene Faktoren, die natürlich das Messeerlebnis beeinflussen. Autonomie ist ein großer Faktor. Der Besucher möchte zwar gelenkt werden, wenn er reinkommt, sozusagen, wenn er gecheckt wird, wenn sein Ticket gescannt wird, wenn er sein Gepäck abgibt, aber danach möchte er eben auch Autonomie, um viel zu erleben. Er möchte irgendwie emotional abgeholt werden, gerade beim Partnerland. Die hatten Shanty-Chöre, die hatten regionale Küche aus Mecklenburg-Vorpommern, die hatten tolle Bilder. Und der Besucher möchte aber auch inhaltlich abgeholt werden. Das heißt, durch Storytelling, aber auch durch Facts und Figures, was die Reisedestination betrifft.
Ist es richtig, dass Mecklenburg-Vorpommern erst gar nicht als Partnerbundesland angedacht war und dann eingesprungen ist?
Also wir haben in der Regel viele Bewerber, die sich mit der Zeit dann auch so ein bisschen aussortieren, je nachdem, wenn das Konzept nicht stimmt oder wenn kurzfristig ein Strategiewechsel stattfindet. Im Fall von Mecklenburg-Vorpommern haben wir uns einfach sehr, sehr lange Zeit gelassen mit der Auswahl. Das ist jetzt im Vorlauf für die nächsten Jahre anders. Wir haben in diesem Jahr, was kommt, also im Messejahr 2019 Malaysia, 2020 den Oman und für 2021 schon weitere Bewerbe in der Pipeline.
Ja, und die Planung geht schon bis 2030. Da stehen schon die Daten im Internet. Die Messe macht 7 Milliarden Euro Umsatz, wenn es da um Entscheidungen mit Tragweite geht. Welche Eigenschaft kommt Ihnen da am meisten zugute?
Also man muss schon teilweise starke Nerven haben, um alle Kulturen zu bündeln, die auf so einem Messeplatz in einer Woche zusammenkommen. Es ist eigentlich das jährliche Familientreffen der Reisebranche und das Fachtreffen der Reisebranche. Und es ist super spannend, in den Messehallen umherzulaufen und da kommt von links ein Scheich und rechts kommt jemand aus Südkorea im traditionellen Gewand oder aus Japan im Kimono und da kommt ein Afrikaner, der trägt seine Trommel um die Ecke. Also das ist sehr, sehr spannend. Interkulturalität ist ein wichtiges Thema, aber das muss alles eben auch vorbereitet sein, denn das Ziel der Messe ist im Endeffekt, dass die 100.000 Fachbesucher und Einkäufer möglichst viele Kontakte haben während ihrer Messetage, sodass sich daraus eben möglichst viel Geschäft ergibt.
Ihr Motto ist, nach der Messe ist vor der Messe. In welchem Prozess stehen Sie jetzt gerade für die kommende Messe, die im März stattfindet und das Partnerland Malaysia ist?
Also wir haben verschiedene Schritte unternommen. Zurzeit sind wir gerade daran, unsere neue Anmeldeformulare zu editieren in den verschiedenen Sprachen, damit die Leute ihre Stände wieder reservieren können. Wir konzipieren aber zurzeit auch neue Services, wie zum Beispiel eine Möglichkeit von einer Fastlane mit Gesichtserkennung am Eingang der Messe, wo man reinkommen kann und wirklich über Face Recognition reinkommt, ohne sein Ticket zu zeigen. Dann sind wir daran, gerade in der Nachbereitung der ITB China, wo wir den Kollegen in Shanghai etwas unter die Arme gegriffen haben, ihre tolle Veranstaltung zu machen, helfen den Kollegen in Singapur, die im Oktober ihre Messe machen.
Es gibt 150 Tourismusmessen.
Ja, also
das ist ja auch eine unglaubliche Konkurrenz.
Ja, und deshalb ist der Messezeitplan auch so wichtig. Die ITB findet traditionell im März statt, wo man eben Geschäfte nachverhandelt und traditionell nachbucht. Also wenn der Reiseveranstalter für den Sommerkatalog bereits im Jahr davor seine Kontingente eingekauft hat, weiß er im März ungefähr, wo der Hase langläuft und will da eben auch nachverhandeln, Kontingente ab- oder dazu bestellen. Deshalb ist der Zeitpunkt der ITB so wichtig.
Und es gibt mehr als 10.000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern. 5 Tage dauert die Messe. Also bei so viel denkt man, in 5 Tagen kommt man doch auch gar nicht drüber. Ist das so ein Anspruch, immer größer zu werden und immer mehr zu bieten?
Das Messegelände in Berlin ist irgendwann natürlich endlich. Wir bauen zwar eine neue Halle 27 zurzeit, die hat aber auch teilweise mit den Sanierungsmaßnahmen zu tun, die wir unternehmen werden in den nächsten Jahren. Aber spannend ist, dass es eben eine Vielfalt von Ländern gibt, die manchmal kommen oder eine Fluktuation. Wir hatten mal den Vatikan da, mal war Nordkorea bei uns oder Südsudan als Neugründung eines Staates.
Jetzt wird es im kommenden Jahr Malaysia sein. Die hatten gerade einen Regierungswechsel nach mehr als 60 Jahren. Inwiefern müssen Sie Politisches auch ausblenden?
Wir glauben daran, dass der Tourismus ein starker Wirtschaftsfaktor für jedes Land ist. Wir glauben aber auch daran, dass wir uns nicht in die politischen Belange der Länder einmischen sollen oder dürfen, auch wenn diese notgedrungen in irgendeiner Form mitschwingen. Aber es geht vor allem darum, auch mitzuhelfen, die Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern. Und das machen wir, indem wir das Partnerland eben auf den Präsentierteller heben, so auch im Fall von Malaysia, die eine riesen Eröffnungsshow am Vorabend der Messe planen und versuchen, während der Messe die Besucher mit allen Sinnen kulinarisch, akustisch, optisch zu begeistern für ihr Land.
Das Reisen verändert sich ja laufend. Was war denn so in den vergangenen Jahren die einschneidendste Veränderung?
Man muss ehrlich sagen, dass 9/11 ein großer Einschnitt, eine große Zäsur war, der auch Sicherheitsmaßnahmen und Reisetrends und Reiseströme insgesamt beeinträchtigt hat. Und dann in den Folgejahren die neue, Anführungszeichen, Qualität des Terrors. Ich finde das einen schlechten Begriff. Terror hat ja nie Qualität.
Das ist
völliger Blödsinn. Aber die neue Bedrohung, die eben dadurch kommt, dass man an irgendeinem Strand der Welt sitzen kann oder an irgendeinem Café in irgendeiner Großstadt oder an irgendeinem Weihnachtsmarkt. Und dass es dann einen treffen kann. Ich glaube, dass auf der anderen Seite wir gelernt haben, dass das dann nicht heißen muss, dass man dann 20 Jahre nicht mehr nach Ägypten fahren kann, weil es im Endeffekt auch nicht dem Tourismus vor Ort schadet. Denn gerade die Leute in den Zielgebieten, die Hoteliers und gerade die Angestellten, die machen in der Regel einen super guten Job und die finden das genauso bescheuert und beängstigend, dass man eben an Leib und Leben bedroht wird, wenn man Urlaub macht.
Und dennoch hat sich aufgrund der Terrorgefahr etwas entwickelt, Veränderungen in der Reisebranche. Wie konkret sehen die aus?
Es gibt zurzeit eine Veränderung der Reiseströme wieder so ein bisschen von Ost nach West. Also das heißt, die ehemaligen Zielgebiete in der Türkei oder vielleicht auch im Mittelmeerraum, südlichen Mittelmeerraum, Ägypten, haben sich verlagert. Bulgarien, Griechenland und die Balearen sind die großen Gewinner und Spanier, wenn es um Sommer und Sonne geht und um kurze Ziele.
Aber das war doch eigentlich immer so, oder?
Ja, nicht unbedingt. Also Griechenland hat eine Weile gelitten unter dem Brexit-Ruf.
Aber Spanien war schon immer so das liebste Urlaubsziel der Deutschen.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass man auch unterscheiden muss zwischen den Stammgästen und zwischen den Leuten, die sagen, naja, wir wollen auch nochmal was Neues entdecken. Oder wir wollen eben gerade wie in Ägypten Kultur, also Luxor beispielsweise, mit Badeurlaub in Hurghada oder Sharm el-Sheikh verbinden. Und das ist natürlich jetzt in Griechenland vielleicht etwas eher möglich. Dafür gehen auf den Balearen, wie wir alle wissen, die Preise teilweise durch die Decke oder die Kapazitäten fehlen halt entsprechend bei den Flügen.
Ja, Wechselkurse und Währungen sind sicherlich auch ein Entscheidungsfaktor, welche Länder sich zum Trend entwickeln. Welche Trends gibt es da?
Ja, ich glaube, dass es ganz spannend ist zu sehen, welche unentdeckten Destinationen nochmal ins Rampenlicht kommen. Wir haben bei der ITB uns gerade, was die Partnerländer betrifft, auf die Fahnen geschrieben, dass wir manchmal eben Destinationen hervorheben wollen, die nicht so bekannt sind. Beispiel Mongolei oder Beispiel Botswana. Die beiden möchte ich hervorheben. Botswana ist ein absoluter Geheimtipp im südlichen Afrika. Die haben eine Politik, wo die Resorts und die Reservate von den Einheimischen selber betrieben werden und wo auch das Geld, was erwirtschaftet wird, an die Einheimischen zum großen Teil zurückfließt.
Was verschafft mir die Sicherheit? Denn in so vielen Ländern gibt es Korruption, dass ich mir dessen doch nicht sicher sein kann.
Ja, ich glaube, wenn man 186 Länder auf einer Messe hat und dann den Korruptionsindex drüber legt, dann muss man vielleicht doch in Baden-Württemberg bleiben und Urlaub machen.
Was ja auch
machen.
Ein Trend ist.
Absolut. Und es ist hier im Ländle schön und ich sage mal, in ganz Deutschland macht es Sinn, Urlaub zu machen. Aber ich glaube eben, dass die Destinationen, die sonst nicht so bekannt sind, vielleicht darf ich Mongolei nochmal erwähnen, mit einem Direktflug im Sommer ab Berlin nach Ulaanbaatar einfach bereist werden können, auch ohne schlechtes Gewissen, weil man dort Menschen trifft und authentische Kulturen, die einen in der Begegnung wirklich bereichern. Also ich war selber in der Mongolei und war dort 3 Tage unterwegs und das ist berührend, wie ein Steppenbewohner ein Lied für einen Felsen singt.
David Ruetz, Sie leiten die Messe seit 14 Jahren. Sie sind in Wädenswil und in Zürich zur Schule gegangen. Mit welchem Berufsziel?
Ich glaube, ursprünglich wollte ich mal in den diplomatischen Dienst gehen. Das habe ich mir so vorgestellt, fremde Länder bereisen und Sprachen anwenden, die man so lernt. Und Musik hat mich auch interessiert. Dann wollte ich mal Dirigent werden und ein Orchester unter Kontrolle bringen. Und irgendwann mit 16 habe ich gedacht, jetzt muss ich mal einen ordentlichen Schülerjob machen und habe mich in Interlaken im Victoria-Jungfrau-Hotel beworben für so einen Ferienjob und bin dann als Bellboy eingestellt worden, so mit grüner Uniform, goldenen Knöpfen und so einer Pillbox auf dem Kopf und habe dann Koffer geschleppt, Zeitungen auf die Zimmer gebracht und da hat mich irgendwie die Faszination gepackt für diese Hotellerie, für diese Art von Hotellerie, für diesen Art von Service und Gastgebertum.
Wie ging dann Ihr Weg weiter? Denn Sie haben dann erstmal Musik und Germanistik studiert, nicht so der Weg, um ins Hotel zu kommen.
Ich glaube, dass es gut war, in der Rückschau das zu studieren, was ich gerne wollte, wo wirklich meine Liebe hing, weil ich das ganze Leben jetzt nicht sentimental zurückschauen muss und sagen muss, hätte ich doch. Und vielleicht wäre aus mir auch ein einigermaßen passabler Jurist geworden, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe in Berlin dann weiter studiert und mir das Studium mit 2 Arten von Jobs finanziert. Einerseits habe ich als Reiseleiter angefangen zu arbeiten. Und nach dem Mauerfall in Berlin war ein riesen Run auf diese Stadt, um zu gucken, wie entwickelt sich das und wahnsinnige Menge an Gästen, die auch ganz interessiert waren und die auch spannende Begegnungen schufen. Und auf der anderen Seite habe ich größere Projekte in den Semesterferien gemacht für Eventagenturen. Und über eine solche Eventagentur bin ich dann zu Volkswagen Kommunikation gekommen, für die ich dann ein paar größere Projekte machen durfte.
Nicht so der klassische direkte Weg ins Hotel, wo Sie doch als 16-Jähriger schon infiziert wurden von diesem Virus. Braucht es manchmal diese krummen Wege, um dann dort zu landen, zu sagen, jetzt bin ich angekommen? Sind Sie angekommen bei der ITB?
Ja, ich glaube, es gibt 2 oder verschiedene Formen von Lebenswegen. Es gibt auch denjenigen, der sein Leben lang bei Siemens ist und dann eben glücklich ist. Und das ist durchaus berechtigt. Ich glaube aber, dass auch ein Quereinsteiger wie ich doch andere Fähigkeiten mitbringen kann, gerade was im Bereich Organisation und Messe betrifft. Das konnte man vor 30 Jahren so noch nicht lernen und studieren. Jetzt gibt's ja Studiengänge, unter anderem auch mit der DHBW in Ravensburg, Messe, Kongress, Event. Das ist ein hervorragendes Instrument, um die Leute auszubilden. Aber ich glaube, ich bin angekommen, weil alles vereinbart sich im Prinzip im Bereich Messemanagement. Man muss ein Stückchen Diplomat sein und hat 180 Länder. Man muss auch ein Stückchen Dirigent sein, um fast 1000 Leute zu dirigieren, die während der Messe für einen arbeiten. Und man muss auch Gastgeber sein, wenn die Leute ankommen, wenn sie Gepäck abgeben, wenn sie essen, wenn sie Meetings haben. Nur schlafen, das machen sie noch nicht bei uns.
Müssen die Gäste schon mal raustreiben vom Messegelände, wenn die Partys zu lang sind?
Ja, das kann schon vorkommen.
Und dennoch haben Sie ja auch ein Staatsexamen als Pianist. Kommt das ab und zu auch mal zu tragen? Vermutlich nicht auf der Messe, dass Sie sich dort ans Klavier setzen.
Also überrascht hat mich dieses Jahr zur Messe bei einer Abendveranstaltung, dass der Gastgeber sagte, ich soll mich jetzt mal ans Klavier setzen und mal die Gäste ein bisschen begleiten. Das war witzig. Aber Musik ist insofern spannend, weil ich mich erinnere, dass Claudio Abbado mal gesagt hat, aufeinander zu hören und besser miteinander zu spielen, ist ein Schlüssel zu gutem Musizieren. Und das gilt auch für mein eigenes Messeteam, für das ich zuständig bin.
Ja, und das sind während der Messezeit dann auch mehr als 1000 Leute. Und das kommt selten vor in SWR1 Leute, dass die Gäste mit einem Zettel hier sitzen und auch ständig was aufschreiben. Was haben Sie denn gerade aufgeschrieben, Herr Ruetz?
Also wir haben uns gerade über verschiedene Reiseformen und Gewohnheiten unterhalten und über Kuba. Und Kuba ist ein Beispiel für das Reiseverhalten von Menschen, das wir auch innerhalb der Tourismusforschung uns genauer angucken. Kuba hat so ein Phänomen von 5-vor-12 Tourismus.
Jetzt nochmal schnell hin.
Viele wollen eben nochmal schnell hin und sich das nochmal angucken. Ähnlich wie Nordkorea, wo natürlich wesentlich weniger Leute auch reinkommen oder auch rein möchten, weil das touristische Portfolio noch nicht so entwickelt ist. Aber das wird es eben geben, gerade in solchen Destinationen. Auf der anderen Seite ist es klar, dass erdgebundene und kürzere Reisen eigentlich mehr im Trend sind. So die klassische dreiwöchige große Tour, das verteilt man eher übers Jahr auf kleinere, kürzere Trips.
Aber jetzt haben Sie ganz geschickt geantwortet und nicht das beantwortet, was ich gefragt habe, was Sie nämlich aufgeschrieben haben auf Ihrem Zettel.
Also ich habe aufgeschrieben, zum Beispiel gucken, ohne Brille, Kategoriespringer. Ich habe mir nur eine Notiz gemacht, dass wir vielleicht nochmal über diese seltsame Spezies sprechen sollten, was eben die Reiseveranstalter durcheinander bringt und glücklicherweise auch durcheinander bringt. Die Menschen waren früher einzusortieren. Also einer sagt, also jemand war ein Luxusreisender und der stieg nur in 5-Sterne-Hotels ab und spielte den Golf und absolvierte sein Programm und andere gingen nur in Jugendherbergen oder andere gingen nur mit dem Rucksack und so weiter.
Ich höre daraus, Sie möchten über Trends sprechen, was sich verändert
gerne.
Hat. Aha, okay. Also dann haken wir gleich Ihre Wunschliste ab. Wir wollten aber auch noch darüber sprechen, dass die Deutschen ja immer als Reiseweltmeister galten. Ich habe gelesen, die Chinesen haben die Deutschen inzwischen abgelöst. Ist das richtig?
Das ist korrekt, was die Masse betrifft. Man muss natürlich berücksichtigen, dass wir von einer viel größeren Grundgesamtheit sprechen beim chinesischen Reisenden und dass die Chinesen, weil sie eben auch relativ wenig Feiertage und Urlaubstage haben, zunächst mal im eigenen Land reisen wie verrückt. Und dann erforschen sie sozusagen die naheliegenden Gebiete, dann reisen die nach Hongkong und Macau, weil die dort eben Gambling und Casinos haben. Und dann reisen die vielleicht nach Thailand und auch Korea, USA, Australien stehen auf der Liste. Und dann kommen sie nach Europa. Und spannend ist, dass die Chinesen, das sehen wir auf unserer eigenen Messe in Shanghai auch, Europa als eine Destination begreifen.
Ja, das sind so Europa in 5 Tagen, diese Reisen wahrscheinlich.
Oder in 3 eigentlich. Ja. Die fahren dann mit dem Bus und steigen mal kurz in Paris, in Florenz und dazwischen in Interlaken aus, um die Rolex zu kaufen und das Foto vor der Bergkulisse zu machen. Aber die sehen Europa als eine Destination. Was super wichtig ist, ist natürlich der Stopp in Trier als Geburtsort von Karl Marx. Und da hat natürlich das chinesische Restaurant auch das große losgezogen gegenüber vom Karl-Marx-Museum.
Donnerstag beginnt die WM in Russland. Wird Russland als Reiseziel dadurch attraktiver?
Es kommt immer darauf an, was eine Destination macht und auch, was die FIFA zulässt. Die FIFA hat sehr strenge Regeln, was die Nennung der WM im Zusammenhang mit anderen Angeboten des Landes betrifft. Und Russland und auch beispielsweise Katar 2022 könnten mit Sicherheit mehr machen, wenn es darum ginge, Fußball und ihre Destination zu bewerben. Aber die FIFA hat da ganz, ganz enge Grenzen. Manchmal ist es auch so bei einem Land, dass es sich so fokussiert auf ein Event wie eine WM oder eine Weltausstellung, dass eben das Touristische so ein bisschen hinten anfällt. Wer das toll gemacht hat in Deutschland, war das Ruhrgebiet. In der Vorbereitung zu Ruhr 2010 hat das Ruhrgebiet 2009 sich als Partnerdestination auf der ITB präsentiert und hat einen riesigen Vorlauf damit kreiert, um eben Bewusstsein für diese tolle Region zu wecken.
Sie sind selbst natürlich auch ganz viel unterwegs. Haben Sie einen persönlichen Geheimtipp?
Ich könnte jetzt sagen, die Welt ist mein Zuhause. Das wäre vielleicht ein bisschen großspurig. Ich bin etwa in 50 Ländern dieser Welt gewesen und da fehlt sicherlich noch einiges. Und ein Wunsch ist sicherlich nochmal, wir haben es vorher angeschnitten, nach Nordkorea zu fahren und zu gucken, wie es dort wirklich aussieht. Aber es gibt viele schöne Städte, die man noch entdecken kann. Ich war neulich in Zagreb unterwegs, zauberhaft, ein KUK-Erbe und eine alte mittelalterliche Oberstadt, wo man mit so einem kleinen Bähnchen hochfahren kann. Also ich glaube, dass wir eben Europa und seine Städte nicht vernachlässigen dürfen, auch wenn es uns der Sinn nach Strand und Sonne zieht.
Aber Nordkorea ist natürlich ein Thema, was heute sowieso auch die Weltnachrichten beherrscht. Glauben Sie, dass durch eine Vereinbarung, die jetzt Kim Jong-un und Donald Trump unterschrieben haben, dass sich dahingehend eben auch ein Tourismusmarkt erschließen lässt?
Also im Moment ist es so, nach dem, was uns unsere Kontaktpersonen in Nordkorea sagen, 98% der Reisenden nach Nordkorea kommen aus China und sind in der Regel Geschäftstouristen, die dort eben ihre Geschäfte abwickeln. Ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz nur reist aus dem Ausland nach Nordkorea, muss ja entsprechend sich auch benehmen und die Regeln einhalten, damit man da nicht ins Arbeitslager kommt. Die Infrastruktur steht teilweise auch noch nicht, die Hotellerie ist nicht da, es gibt kein WLAN, Handys funktionieren so nicht für uns Europäer. Also es ist mit Sicherheit eher ein Abenteuer und Erfahrungsurlaub als
Erholung. Ja, was reizt Sie persönlich daran?
Ja, ich glaube, ich würde das einfach mal gern live sehen und selber mir ein Bild davon machen, ob das zutrifft, was uns auch die Medien vermitteln, dass die Menschen indoktriniert sind oder wie der Horizont im Prinzip der Leute ist, weil das macht es halt beim Reisen spannend, die Begegnung mit den einzelnen Menschen. Und das habe ich immer wieder feststellen können. Ja.
Da haben Sie ja viele Erfahrungswerte. Wo wurden Sie denn vielleicht mal überrascht und haben gemerkt, dieses Bild, was nach außen dargestellt wird, trifft so gar nicht zu?
Also da darf ich nochmal die Mongolei ins Spiel bringen. Ich hatte eher den Eindruck vorher, naja, das ist ein Steppenvolk, das in sich gekehrt ist und sich mit ihren Herden beschäftigt. Aber das sind unglaublich offene, fröhliche, strahlende Menschen. Es gibt eine ganz große Anzahl von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die unterwegs sind und die sehr kommunikativ sind, und man trifft überall auf ein Lächeln, ob es von einem kleinen Kind ist oder von einer alten zahnlosen Frau am Wegesrand. Also das war ein ganz großartiges Erlebnis, auch ein Aha-Erlebnis. Und der Stolz der Bevölkerung. Die ganzen Pässe der Mongolen mussten nach einer Weile wieder eingezogen werden nach der Unabhängigkeit von Russland, weil die sich alle, die männlichen Mongolen, Genghis Khan als Vornamen haben eintragen lassen.
Und Sie sind ja auch bei der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Was ist denn da so ein Ergebnis, was Sie vielleicht auch überrascht hat, womit Sie nicht gerechnet haben?
Also überraschend ist, dass die Deutschen, und darum drehen sich auch die Forschungsergebnisse um das Urlaubsverhalten der Deutschen, dass die Deutschen eben sehr traditionell Städtereisen nach wie vor machen. Das hat den Grund, dass die Fluglinien das natürlich ermöglichen. Die Low-Cost-Airlines stellen erstmal durch neue Flugrouten überhaupt einen Bedarf her. Ich kann mich erinnern, dass EasyJet angefangen hat, nach Krakau zu fliegen, und plötzlich wurde Krakau zum Hotspot, wenn ich es mal so sagen darf, und zu einem wichtigen Besucherziel. Also dieser Bedarf wurde erst generiert durch eine neue Strecke. Was auch überrascht, ist aber, dass die Reisenden so Kategoriehüpfer sind. Also sie sind unberechenbar. Manchmal übernachten sie in Luxushotels und eben manchmal in Jugendherbergen.
Auch da gibt es viele Trends: Designhotels, Ökohotels, Erlebnishotels. Wenn Sie sich auf ein neues Reiseland vorbereiten, wie sieht denn Ihre Checkliste aus?
Also ich nehme traditionell gerne einfach einen Reiseführer zur Hand. Ich liebe Reisebücher. Wir haben bei der ITB einen Reisebuchpreis, die Book Awards, die wir jedes Jahr vergeben und die auch im Reisebuchhandel dann erhältlich sind. Und ich studiere wirklich einfach gern auch Erlebnisberichte von Reisenden, die dort waren. Ich gucke natürlich, wie Wetter, Klima, Währung und Sicherheit ist. Ich gucke mir Hotels an, weil ich glaube, es ist schön, wenn man in Hotels sich sprichwörtlich dann zu Hause fühlt, wenn es eben so regional wie möglich ist. Also wenn man regionale Spezialitäten da genießen kann, wo man eben im Hotel ist oder Menschen hat, die einem eben auch sagen, ich habe nochmal einen Geheimtipp für dich, wo du hin müsstest.
Ist das auch eine Art von Luxus? Denn Sie sagen, Sie haben in der Forschungsgemeinschaft Reisen auch herausbekommen, dass es eine neue Art von Luxus gibt. Wie sieht das aus?
Ja, die alte oder herkömmliche Definition von Luxus ist so ein bisschen goldene Wasserhähne und silbernes Besteck und Kristallgläser. Aber jetzt kamen ja inzwischen schon zumindest die Kristallgläser und das gute Besteck auch schon bei Edeka über Punkte kaufen und die weißen Tischdecken. Und was jetzt von den großen Hotelketten in den 90er Jahren noch ein Luxusaufenthalt war, ist fast so ein bürgerlicher Standard geworden. Und Luxus neu definiert ist eher so ein bisschen von der vom Erlebnis zur Erfahrung, dass ich Zeit habe, dass mir Zeit und Raum gegeben wird, dass ich eine paparazzi-freie Zone habe, wenn ich irgendwie vielleicht prominent bin. Luxus finde ich auch, dass man kein WLAN hat zur Entschleunigung. Luxus finde ich, wenn die Mitarbeiter einen mit Namen ansprechen, aber auch aufrichtig interessiert sind. Und Luxus finde ich, wenn man in so ein organisch gewachsenes Haus kommt. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz, in Lenzerheide, ein Hotel namens Guardaval. Das ist ein altes Bergdorf, wo der Hotelier nach und nach um den Brunnen herum alle Chalets aufgekauft hat und zu Hotelsuiten umgebaut hat. Und in der einen Scheune ist die Spa und in der anderen Scheune das Michelin-Restaurant. Aber von außen sieht es aus wie früher. Aber es ist großartig vom Erlebnis her.
Kommt da gerade Ihr Patriotismus durch? Sie sind Schweizer.
Ja, ein bisschen Heimatgefühle darf man ja haben. Der höchste Berg in Berlin ist der Teufelsberg mit 60, 70 Metern Erhöhung. Das reicht nicht an die Alpen heran.
Es gibt ja seit Jahren auch die Trends, Öko-Hotels, Design-Hotels. Wo geht das denn hin? Ist das auch eine Entwicklung? Hat das auch wieder mit dem Luxus zu tun?
Mit Sicherheit hat die klassische Hotellerie auch angefangen, neue Wege einzuschlagen. Wir alle wurden herausgefordert durch die Konzepte von Motel One und den anderen Mitbewerbern. Auf der anderen Seite gibt es in Berlin zum Beispiel 27 Fünf-Sterne-Häuser, die sich alle Konkurrenz machen. Und irgendwo möchte jeder eben so individuell sein Profil schärfen, wie nur möglich, damit der Gast eben wiederkommt. Ich glaube, dass ein Trend, der weitergeht, aber vielleicht Glamping auch sein könnte, dass man also beispielsweise
Camping und Glamour,
also dass auf einer Safari in Kenia ein Zelt aufgestellt wird mit einer eigenen Badewanne in der Savanne und einem Butler sozusagen, der persönlich zur Verfügung steht.
Ne? Und wer jetzt glaubt, der Chef der ITB ist als Glamper unterwegs, nein, so ist es nicht. Sie sind nämlich klassisch mit dem Wohnmobil im Sommerurlaub unterwegs. Wo geht's hin?
Wir sind in Oberitalien in Veneto unterwegs mit der Familie. Da haben wir Freiheit, müssen uns nicht an Frühstückszeiten halten und können in der Badehose herumlaufen.
Ich sage einen schönen Urlaub schon mal. Alles Gute für die nächste ITB. Im März 2019 dann wieder David Ruetz, heute Vormittag in SWR 1 Leute.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR.